Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Ich bin Kaya, ich bin 18.
Wer bist du?
Ich bin Colleen, ich bin 37.
Und in dieser Podcast-Folge reden wir über Depressionen und ich bin dabei, weil ich selbst betroffen bin, /war/sein werde. Und du bist hier?
Ich bin Psychologin von Haus aus und kann ein bisschen was von der Studienseite berichten und habe natürlich auch im Umfeld private Erfahrungen.
Das ist so cool. Ich stelle mir das immer vor, als Psychologin, wenn man dann so Sachen hört, denkt man sich so, ah ja, da erinnere ich mich an das und das und das und dann, dass man so komplettes Archiv in seinem Kopf hat an Analyse und was weiß ich nicht alles.
Das ist etwas, das ist etwas, was ich ganz aktiv versuche auszustellen, weil es nicht cool ist, wenn du das in deinem Umkreis machst. Also analysieren sowieso nicht, aber du hast völlig recht, man hört dann manchmal Dinge und dann gehen gleich die Warnleuchten auch an und ich muss mich dann immer so ein bisschen zurückhalten, nicht überzudramatisieren, weil darüber werden wir auch noch sprechen. Es ist nicht immer direkt ein großes Feuer, wenn ich irgendwo Rauch rieche. Es kann auch einfach mal ein beschissener Tag sein.
Ja, oder der Grill von nebenan.
Oder der Grill von nebenan, genau.
Oh, ich weiß gar nicht, hier haben wir so einen Leitfaden und da steht als erstes drauf, wie würdest du beschreiben, wie sich eine Depression anfühlt und was unterscheidet sie von normalen Stimmungsschwankungen? Die Frage habe ich mir vorhin angeguckt, als ich auf dem Weg hierher war und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, eine Depression ist genau das Gegenteil von einer Stimmungsschwankung. Mhm. Das ist eben genau, wenn man keine Stimmungsschwankungen mehr hat, zumindest in meinem Fall. Bei mir ist die Depression eine Komorbidität, das heißt dann so viel, das ist eine Begleiterkrankung ist und eben nicht, also die Depression habe ich nicht, weil die Depression ist einfach entstanden, sondern die Depression ist entstanden, weil ich an etwas anderem erkrankt bin und im Prinzip müsste man dann die eigentliche Krankheit behandeln und dann würde die Depression mehr oder weniger von selber weggehen. In manchen Fällen auch nicht.
Ja, je nachdem. Depressionen können manchmal hartnäckige Biester sein, aber in vielen Fällen ist es so, wenn man die Ursache behebt, dann verschwindet die Depression meistens auch im Nachgang.
Ja, und wie sich das anfühlt, ja, mit den Stimmungsschwankungen. Ich bin eigentlich ein Mensch mit vielen Stimmungsschwankungen. Hm. Sehr krassen Stimmungsschwankungen, teilweise. Teilweise auch sehr ins Hohe gehend. Also okay. Ich bin ein Mensch, der sich schnell über kleine Dinge und große Dinge und viele Dinge freut. Und das, als ich in so einer wirklich ekligen, depressiven Phase gesteckt habe, war dann halt nicht mehr. Dann war eigentlich alles eher so im tieferen Bereich meiner Stimmung und diese Höhen, die kamen nicht mehr. Aber das ist dann halt auch bei jedem unterschiedlich. Also es kommt halt immer drauf an, warum man an einer Depression erkrankt ist.
Wobei ich super finde, dass du es so beschreibst, weil tatsächlich, ich sag mal, unter der Normalbevölkerung oft so dieses Klischeebild herrscht, jemand, der depressiv ist, weint immer und ist immer traurig. Aber tatsächlich ist es eher so, dass die meisten Betroffenen von Depressionen berichten, es reicht in Anführungszeichen gar nicht mehr zu traurig sein. Es ist einfach so ein Gefühl fast von der Nulllinie, wenn es sich richtig verfestigt hat. Dinge interessieren einen nicht mehr, Dinge, was du eigentlich gesagt hast, man kann sich nicht mehr für Dinge begeistern. Dinge, die vorher mega toll waren, sind jetzt, ja, und Dinge, die vorher total schrecklich waren, vielleicht sind jetzt, ja.
Ja.
So, es ist so eine Verflachung und so fühlt sich Depressionen eigentlich für die meisten an, in den meisten Fällen, ist ja immer sehr individuell. Mhm. Und man hat sogar in Studien rausgefunden, dass das so weit geht, dass Menschen mit schon sehr lange vorhandenen Depressionen, also chronischen Depressionen, tatsächlich sogar Farben nicht mehr so gut wahrnehmen können. Diese Menschen fangen literally an, ihre Welt grauer zu sehen, weil das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, diese Farbausschläge wahrzunehmen, sondern tatsächlich verflacht auch die Optik.
Das ist so krass. Und dann sagt mir noch mal einer, ja, psychische Krankheiten, ist es nur in deinem Kopf? Ja, es ist nur in meinem Kopf, aber es ist auch in meinem Kopf.
Gut, so. Die Frage ist ja immer, was bist du mehr als dein Kopf? Also das ist jetzt die extrem wissenschaftliche Ansicht von mir. Wir sind nicht viel mehr als dieses Gummibärchen und was sich ein Knochen Fleisch, Hautskelett angezogen hat. Unser Darm ist vielleicht noch ein bisschen mit dabei, aber wenn ich über mein Gehirn rede, ist das total witzig, weil dann sein Gehirn über sich selber redet. Halt nur in einem fancy Anzug. Ja. Aber gibt's ja noch was zum Beispiel bei der Erfahrung, wo du jetzt sagst, so ja, so hat sich das auch für mich angefühlt. Jetzt abseits von dem, was du schon gemeint hast, dass die Höhen und Tiefen so verschwinden.
Also es kommt auch immer drauf an, warum ich in eine depressive Phase falle. Ich habe eine rezidivierende depressive Störung. Das heißt, ich habe meine depressiven Phasen, die kommen mal so, die haben bei mir ausgelöst. Auslöser. Die müssen nicht immer Auslöser haben bei allen Menschen. Bei mir haben sie Auslöser. Und meine letzte war tatsächlich letzte Woche. Also die ist so letzte Woche geendet. Da war es so, dass ich bin ein sehr reizoffener Mensch. Und weil ich eine Woche davor in Berlin war und Berlin groß, laut, toll, alles exciting, alles cool, so viele unterschiedliche Menschen. Man fühlt sich vielleicht zu einer bestimmten Menschengruppe, die es da gibt, eher zugehörig. Mhm. Und was man hier in Frankfurt vielleicht nicht unbedingt findet.
Ich war sehr überstimuliert wahrscheinlich.
Es war einfach viel zu viel und ich habe es in der Woche von Berlin nicht gemerkt. Und als ich dann zurückkam, kam ich erstens in ein Reizloch. Also auf einmal war alles still, alles war leise, alles war, ich war wie in Watte gepackt. Mhm. Das kennt man vielleicht, wenn man schon mal in so einem Tonstudio drin war und man macht die Tür zu und dann ist auf einmal alles ruhig und man hört nichts mehr und auf einmal Hilfe. So.
Na, guter Vergleich.
Und dann musste ich eben auch noch diese Woche obendrauf noch verarbeiten. Also ich hatte erstens nicht mehr so viele Reize und zweitens haben mich dann aber die alten Reize eingeholt. Und das war eine Tortur. Also da ist es mir irgendwie schwer gefallen, morgens aufzustehen, weil ich hatte irgendwie keine Lust. Ich hatte Lust, Dinge zu machen, aber der Prozess ist mir schwer gefallen, da hinzukommen. Aber viele Sachen, die ich eigentlich gerne mag, waren dann so, ja nee, eigentlich bringt mir das jetzt gar nichts, das zu machen.
Aber das ist ja wieder eine super klassische Beschreibung. Du sagst wieder Dinge, die dich vorher irgendwie eigentlich motiviert haben, waren jetzt so, ja, bringt mir ja gar nichts. Da ist auch schon fast so ein bisschen so dieses Gefühl von, vielleicht auch von, bin ich das überhaupt wert? Bringt mir das was? Macht das überhaupt einen Sinn, wenn ich das tue? Und was du halt auch gemeint hast, diese Motivation, überhaupt sowas wie aufzustehen. Also da sehen wir halt auch, was halt eine Depression auch von nur schlechter Stimmung unterscheidet. Man verliert halt auch den Antrieb. Vielleicht ist es am Anfang noch der Antrieb, oh, ich gehe nicht feiern oder ich gehe auf die in die Party nicht oder ich lass mal das Training sausen. Aber das kann halt sich entwickeln bis hin zu aufstehen, Zähne putzen. Essen, ist das notwendig? Also das sind halt der Anfang und das Ende dieses Spektrums, was sich da ergeben kann.
Ich finde, das ist, wenn man, ich habe damit ja jetzt Erfahrung, ich war lange in Therapie und ich war auch sehr intensiv schon in Therapie und ich merke halt, dass das eine depressive Phase ist und ich weiß, dass das nicht normal ist, aber hätte man mich 2020 gefragt, als sie uns alle, ich war in der 7. Klasse 2020, als sie uns das erste Mal in Lockdown geschickt haben.
Krass.
Und da habe ich so gedacht, so ja, okay, ich kann jetzt hier zu Hause chillen und muss nichts machen, kann ich auch einfach im Bett liegen bleiben. Und da war das, weil das da nicht so, ich bin da nicht einfach reingerutscht. Das war einfach so, es war kein so, mich hat man eine Klippe runtergeschubst, sondern es war mehr so eine ganz flache, seichte Wasserrutsche, wo man keine Angst hat, wo man einfach denkt, so ja, irgendwann komme ich unten an und dann plätschert es ein bisschen. Also ich war einfach ich lag im Bett, habe mir gedacht, so ja, Rollläden brauche ich nicht hoch machen, gemütlich im Dunkeln. Dann gucke ich alle meine Lieblingsserien. Irgendwann waren die alle scheiße, die Serien. Und auch YouTube war scheiße. Und Musik war auch langweilig. Aber irgendwie hatte ich auch sonst nichts zu tun. Schule war auch scheiße. Und Schule habe ich auch irgendwie nicht mehr hingekriegt. Weil, keine Ahnung, obwohl es gar nicht so viel war. Es war so, das merkt man gar nicht, wenn man da das erste Mal drin ist.
Ja, ich glaube, es war auch eine gute Beschreibung, weil ich glaube, viele denken, so eine Depression, wie du es ja gesagt hast, trifft einen sowieso einen Sturz von der Klippe, so zack und oh, jetzt geht's mir ganz schlecht. Wenn es so wäre, würden ja Leute viel, viel schneller erkennen, wenn sie ein Problem haben. Aber wie du halt sagst, wenn man da so reinrutscht und am Anfang ist es vielleicht, weiß ich jetzt nicht, auch ein besonderer Fall, damals mit den Lockdowns, am Anfang immer, oh, ist ja cool und cozy und dann schleicht sich das so von hinten ein. Das holt dich so ein, alles wird ein bisschen weniger spannend, alles ist ein weniger motivierend und ja, vielleicht auch in dem Fall wärst du noch normal in der Schule gewesen, hätten vielleicht Freunde das bemerkt und hätten irgendwie sagen können, was ist mit dir los? Aber so war man ja auf sich allein gestellt, mehr oder weniger wahrscheinlich, und hat es gar nicht mitbekommen, wie sehr man sich vielleicht verändert.
Tatsächlich haben es Freunde schon vorher in der Schule mitbekommen, weil die Depression hat nicht 2020 angefangen, aber da ist sie schon so severe geworden ein bisschen. Davor war es mehr so, dass ich gemerkt habe, mir geht's irgendwie nicht gut. Das habe ich dann versucht, mit Selbstverletzung zu kompensieren ein bisschen. Und das hat man natürlich gemerkt.
Okay.
Und ich habe das auch nicht unbedingt offen Leuten gesagt teilweise, aber ich habe es jetzt auch nicht verheimlicht.
Okay.
Also es war schon ein Hilferuf. Ich kann mich noch erinnern, dass ein großer Teil von meiner Selbstverletzung anfangs nicht zur Selbstregulation war, sondern als Hilferuf.
Ah, okay. Also hattest du immer so ein bisschen die Hoffnung, jemand wird es ja sehen und dann werden sie fragen.
Ja. Und tatsächlich haben sich dann auch Leute versucht, um mich zu kümmern und wir hätten dann auch fast einen Termin bei meiner Kinderärztin gemacht.
Okay, aber?
Aber dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern.
Okay.
Ah nee, ich glaube, meine Mutter hat es gemerkt. Die Geschichte lasse ich dann zur Imagination. Da will ich jetzt nicht unbedingt drüber erzählen, aber auf jeden Fall hat es dann aufgehört. Dann habe ich es erstmal nicht weitergemacht.
Okay, konntest du dich dann quasi erstmal wieder selber regulieren, weil durch diesen externen Zusammenhang es gesagt hast, okay, dann.
Es gab ja eigentlich nichts mehr zu regulieren.
Ah, okay.
Es gab ja keine Reize mehr. Mhm. Ich muss Reize regulieren. Das war dann später das Problem mit Selbstverletzung, dass ich meine Reize damit reguliert habe. Oder sehr starke Gefühle. Aber zu dem Zeitpunkt gab es das halt einfach alles nicht, weil alles abgeflacht war. Mhm. Alles war grau, langweilig, still, leise. Mein Kopf war laut, aber so außenrum war alles leise und ich lag dann halt da. Mhm.
Okay.
Da gab es nichts zu regulieren. Okay. Und Hilferuf habe ich auch nicht gebraucht, weil ich war eh die ganze Zeit zu Hause.
Das ist halt tatsächlich bei dir jetzt auch der besondere Fall, weil du es ja schon erzählt hast mit der Komorbidität. Das heißt, dass die Depression sich bei dir draufgesetzt hat, sag ich immer so schön, auf eine andere Grundzustand oder Grunderkrankung. Vielleicht auch irgendwas, was man noch nicht erkannt hat zu dem Zeitpunkt.
Das und dann hat voll lange gedauert.
Neigen Depressionen, sag ich immer, wie so kleine, miese Viecher, sich irgendwo draufzusetzen. Weil genau, man hat ein Problem, das ist unerkannt. Und ja, wie soll, warum soll es einem da gut gehen? Ne? Das, ich meine, das kennen wir alle. Irgendwie ist was in der Schwebe, man merkt, irgendwas passt nicht. Dann kriegt man vielleicht noch negatives Feedback von außen. Das macht es jetzt auch nicht besser. Und dann setzt sich so eine Depression halt einfach schön da oben drauf. Ja. Und dann kommt man da von alleine ganz schlecht wieder raus. Weil das Hirn dann schon angefangen hat, diese eingetretenen Wege weiterzulaufen, ohne dass man das eigentlich wollte. Nur noch in bestimmte Richtungen zu denken zum Beispiel.
Verändert das wirklich die Gehirnstruktur, also so synapsenmäßig?
Das ist jetzt eine der großen Fragen der Wissenschaft aktuell tatsächlich. Wir wissen nicht, ist die Hirnveränderung da und verursacht die Depression? Oder kommt die Depression und verursacht die Hirnveränderung? Das ist tatsächlich gerade noch eine große Frage, die sich vor allen Dingen aus der medikamentösen Therapie ergibt. Also wenn man mit Medikamenten gegen die Depression vorgeht. Man hat eben lange geglaubt, man muss dann einfach bestimmte Neurotransmitter, also es sind bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass die Reize weitergeleitet werden.
Serotonin, Dopamin, der ganz
klar. Genau. Und man hat gedacht, okay, die sind aus dem Gleichgewicht. Ähnlich vielleicht kann man sich das vorstellen wie bei Diabetes. Dann macht der Pankreas nicht mehr, was er soll. Und dann gibt man Medikamente rein, dann ist ja wieder der normale Pegel im Gehirn und dann geht das wieder. Wäre schön, wenn es so einfach funktioniert, weil leider geht es so nicht und vor allen Dingen kriegt man Depressionen damit nicht alleine weg. Und deswegen ist die Frage tatsächlich so eine Henne-Ei-Problematik. Was ist zuerst da, die Depression oder die hirnchemische Veränderung? Aber wir sehen auf jeden Fall, dass wenn Menschen lange Depressionen haben, dass das Hirn sich definitiv verändert. Ich habe das schon erwähnt, bis hin, dass Menschen tatsächlich Farben weniger stark wahrnehmen oder auch tatsächlich andere Reize, Schmerzreize werden abgedämpft. Menschen mit sehr langen, starken Depressionen empfinden Schmerzen oft nicht so stark wie Menschen ohne Depressionen.
Das hatte ich, glaube ich, tatsächlich. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass ich vor 2-3 Jahren Schmerzen nicht so stark wahrgenommen habe wie jetzt. Mhm. Das ist interessant.
Man muss ja sagen, es sind natürlich auch fließende Übergänge. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann, da werden wir vielleicht mal in einer späteren Folge darauf eingehen, die auch in der Depression in sogenannte Desozialisierung oder Depersonalisierung hereinrutschen. Wenn man quasi seinen Körper verlässt, das ist so die allgemeingültige Beschreibung, wie gesagt, ein bisschen komplizierter, das haben wir für eine spätere Folge. Aber klar, dann bist du quasi nicht mehr, was wir eben hatten, das Gummibärchen in deinem Kopf ist nicht mehr so ganz in seinem Fleischkostüm drin, sondern guckt sich das eher so von außen an oder ist wie weggeschaltet und dann sind Schmerzen in dem Kostüm natürlich auch nicht mehr so relevant für das Gummibärchen.
Ich fühle mich dann immer so, wie als wäre ich in so einem Schoko-Weihnachtsmann gefangen. Oh. Oder wie in so einer Ritterrüstung. Mhm. Also wenn man dagegen haut, das merkt man nicht unbedingt. Ich sitze da auch drin, ich kann auch rausschauen, aber ich habe echt eine dissoziative Störung. Also ich habe dann dissoziative Anfälle, wo ich dann auch, ich liege dann wie tot da.
Ja, das können solche Sachen sein.
Ich krieg dann zwar noch alles außen mit, aber ich merke dann halt innen nichts mehr. Das war lustig. In Berlin ist das einmal passiert.
Oh, okay.
Wir waren am Deutschen Dom, so also literally draußen, es war arschkalt und ich war dann so 20 Minuten weg. Mein Partner saß neben mir, hat gewartet, bis ich zurückkomme und danach war mir so kalt und ich habe es währenddessen nicht gemerkt. Ich habe nicht gefroren, ich habe nicht gezittert, es ist gar nichts passiert. Und als ich wieder da war, war ich so, oh Jesus, ich brauche einen heißen Kaffee. Es war ziemlich krass.
Also sowas können natürlich, muss man auch sagen, wie gesagt, extreme Varianten davon sein. Es ist nicht typisch für die Depression, aber wie gesagt, in deinem Fall haben wir ja auch eine Komorbidität. Ja. Da kann sowas sich halt aufrechnen und dann kann sowas durchaus auch passieren.
Oh, damit habe ich mich heute beschäftigt.
Dann hau raus.
Ich hau raus. Also, äußere Umstände, da haben wir ja schon irgendwie so ein bisschen die Komorbidität angesprochen. Mhm. ADHS, Persönlichkeitsstörung, sonst irgendwie. Ich habe Hot Take, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich glaube oder ich habe die Hypothese, dass Depressionen nie von selbst aufkommen, sondern dass es immer irgendwas gibt, was einen Menschen so belastet, dass er depressiv wird. Ich glaube nicht, dass eine Depression einfach eine Krankheit ist, die so plopp aufkommt.
Ich leg dir noch einen Hot Take drauf. Momentan gibt es sogar in der Wissenschaft Streitgespräche darüber, ob es überhaupt die Depressionen gibt. Denn wir wissen ja von unterschiedlichen Auslösern. Also ganz banal, wenn deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert oder du Eisenmangel oder Vitamin D-Mangel hast, kann sich das anfühlen wie eine Depression. Das ist zum Beispiel was, was ich erfahren habe. Ich habe leider häufiger mal das Problem, dass da eben die Werte nicht stimmen und dann bin ich nicht bei mir. Also ich bin dann wirklich down. Ich bin auch extrem empfindlich gegenüber allem und das ist gar nicht mein normales Naturell. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich weinen möchte, weil alles mir zu viel wird. Also auch meine Belastbarkeit geht runter. Ich bin auch überhaupt nicht motiviert, was zu tun. Ich lasse mein Blut checken. Es ist wieder ganz klar, dass es diese Werte sind. Ich kriege das gegeben, zum Beispiel in Spritzenform oder Infusionenform oder Tabletten. Es dauert keine 2 Tage und ich bin wieder back on top. Und wir wissen, dass es auch...
B12, es war voll krass.
Genau. Und wir wissen, dass es bei der Schilddrüse ist. Wir wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt, die sowas auslösen können. Und es gibt eben, wie du sagst, es gibt Menschen, da ist es in Anführungszeichen relativ klar. Es gibt ein super traumatisches Erlebnis oder irgendwas, was wirklich richtig, nennen wir es mal banal, beschissen gelaufen ist. Depression stellt sich ein. Es gibt aber auch immer wieder die Fälle, dass Menschen nicht berichten können, dass es da diesen einen Vorfall gab, sondern einfach sagen, ja, keine Ahnung, irgendwie, ne, ein bisschen auch wie du es gesagt hast, ich bin da so reingeschlittert. Nee, ich habe keine schwere Kindheit. Nein, ich habe das auch nicht gehabt. Und es liegt ja irgendwie nahe, dass vielleicht eine Depression eher ein Symptom sein könnte, als tatsächlich eine ursprüngliche Erkrankung. Also vielleicht gibt es auch die eine Erkrankung, aber momentan ist so ein bisschen die Frage, was davon? Weil wir haben eine wahnsinnig große Ursachenbreite für das, was wir Depression nennen. Fakt ist aber auf jeden Fall, sie sind Realdepressionen und man muss sie dringend behandeln. Das darf man nicht unbehandelt lassen. Aber die Ursache ist tatsächlich eine Frage. Und ob es nur eine gibt oder eben mehrere. Weil wie gesagt, ich glaube, viele können nachvollziehen, wenn irgendwas richtig beschissen im Leben läuft und man kriegt einen nach dem anderen auf den Deckel. Und dann, man hat vielleicht kein supportive Umfeld, man hat vielleicht keine funktionierende Familienstrukturen, keine Freunde, sondern man muss das alleine machen und kriegt immer einen auf den Deckel, dass es da wahrscheinlicher ist, vielleicht die Gefahr, in eine Depression reinzulaufen, höher ist, als wenn man sagt, ach, ich habe ein super soziales Umfeld, mir geht's gut, ich habe alle Ressourcen, die ich brauche, ist irgendwie auch sehr gut nachvollziehbar. Und trotzdem sehen wir in beiden Gruppen Depressionen, nur natürlich mit verschiedener Häufigkeit, das muss man ganz klar sagen.
Wie kann man sich selbst oder anderen helfen, wenn man den Verdacht hat, dass jemand an einer Depression leidet? Das frage ich mich selber immer, weil ich denke immer, jeder ist unterschiedlich, jeder ist aus einem anderen Grund depressiv. Als erstes würde ich immer auf die Person zugehen, die vielleicht in einem ruhigen Moment, wenn sie gerade, keine Ahnung, ich gehe noch zur Schule in der Pause, wenn die Person gerade irgendwo alleine steht, würde ich einfach kurz hingehen und sagen so, ey, mir ist irgendwie aufgefallen, dass es dir vielleicht nicht so gut gehen könnte. Ich erwarte jetzt nicht, dass du mit mir darüber redest, aber ich wollte klarstellen, dass hier auf jeden Fall ein offenes Ohr ist, weil vielleicht hat die Person das schon selber gemerkt. Wenn die Person das noch nicht selber gemerkt hat, ist das dann vielleicht ein Denkanstoß. Ansonsten weiß ich nicht. Also wenn man, es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn man so an Outsider denkt, so an Leute, die vielleicht, ich spreche sehr aus dem Konstrukt einer Schulklasse, weil ich eben noch keine andere Lebenserfahrung habe.
Gut, das ist aber deine Lebensrealität und schon in Ordnung.
Und es ist ja auch eigentlich für so junge Menschen wie mich, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Wenn man merkt, dass so Außenseiter, dass es denen einfach nicht gut geht und man muss diese Menschen nicht unbedingt mögen, wenn man sich denkt, so, ja, nee, mit der Person klicke ich einfach nicht. Wenn man selbst die Kapazität dazu hat, wenn man sagt, mir ist das nicht zu viel, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen zu sagen, so, ey, yo, geht's dir gut? Wenn nicht, kannst du definitiv mit mir reden. Und dann solltet ihr das aber auch so meinen. Also es ist super oft so, dass Leute anbieten, so, ja, du kannst immer mit mir reden. Und dann, wenn man dann wirklich reden will, dann haben die irgendwie keine Zeit oder dann kommt das dazwischen. Bietet es wirklich nur an, wenn ihr wirklich Kapazitäten dafür habt.
Ja.
Und ansonsten würde ich irgendwie sagen, so, yo, mir ist aufgefallen, dir geht's maybe nicht so gut. Wenn das so ist, kann ich mit dir nach Hilfsangeboten schauen.
Ich wollte sagen, das kann man ja auch anbieten. Also man kann ja auch sagen, hey, vielleicht habe ich jetzt nicht die Kapazität und das sind wir auch beim Thema Selbstschutz ab einem gewissen Punkt.
Ja.
Aber wie du ja sagst, man kann ja unterstützen bei der Suche oder je nachdem, du hast ja gerade aus dem Bereich der Schule gesprochen, gehen wir mal vom Idealfall aus, es ist eine Schule, die sich um ihre SchülerInnen gut sorgt. Dann hast du
Beispiel, nicht von ausgehen, ganz ehrlich.
Wie gehen wir erstmal vom Idealfall aus und dann steigern wir uns nach unten rum.
Okay.
Und es gibt zum Beispiel so Einrichtungen wie Schulsozialarbeitende, SchulpsychologInnen, Vertrauenslehrkräfte. Also Menschen, die von professioneller Seite aus da wären. Da kann man ja zum Beispiel mit der Person zusammen sagen, komm, wir gehen mal jetzt ins Büro der schulsozialarbeitenden Person zum Beispiel. Und du hast es schon angesprochen, leider wissen wir, wie die Realität ist. Es wird nicht jede Schule ein solches Angebot haben. Und jede Schule, die ein solches Angebot hat, sind dann vielleicht auch Menschen vor Ort, denen man vertraut. Das ist ja auch nochmal eine personelle Sache oder auch eine interpersonelle Sache. Also ich finde immer bei Vertrauenslehrkräften ist das immer so ein krasses Thema. Fast jede Schule, die ich kenne, hat eine Vertrauenslehrkraft. Fast jede Schule, die ich kenne, wird es mindestens, bin jetzt mal ganz kühn sagen, ein Drittel der Schülerschaft wird sagen, zu der Person gehe ich nicht. Ja. Also entweder, und das muss ja nicht mal sein, weil man die Person nicht mag, sondern vielleicht, wenn man sagt, das ist mein Biolehrer oder mein Klassenlehrerin. Ich kann nicht zu der gehen, weil dann ist das ja Teil plötzlich meines Alltags. Also manchen hilft es ja, wenn die Person einem näher steht. Für manche Personen ist es aber besser, wenn es eine eher außenstehende Person ist, mit der man redet. Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, was einem da gut tut. Also ich kenne das nur von früher. Ich bin so alt, früher gab es Brieffreundschaft. Hat man Luftballons steigen lassen mit Postkarten dran, die sind irgendwo in Deutschland runtergegangen und dann hat man gesagt, schreib mir zurück. Ja, solchen weirden Shit gab es in den 90ern. Und ich hatte, cool. hatte auch Brieffreundinnen und denen habe ich ganz andere Sachen erzählt als meinen Freundinnen vor Ort. Jetzt nicht im Sinne von gelogen, sondern ich habe denen viel intimere Dinge erzählt, Probleme, die ich hatte, weil ich wusste, die sitzt irgendwo im Ruhrpott.
Die können einen dafür nicht fertig machen.
Ja, und die hören aber zu und schreiben dann halt zurück. Und dann war das so ein Austausch, hat die mir auch von ihren Problemen erzählt. Und ich glaube, es war für beide so ein Safe Space, würde man heute sagen, weil man hat sich halt nicht jeden Tag gesehen, man war nicht konfrontiert, damit umgehen zu müssen im eigentlichen Sinne. Aber man hat jemanden, der zugehört hat und der ja. dich nicht verurteilt hat, weil die Person kannte dich ja nur über diese Seite, die du selber preisgegeben hast. Das war schon...
Im näheren Umfeld kann ich immer verstehen, warum man da nicht drüber reden will, weil man weiß nie, mit wem man redet. Mm. Und damit will ich Leuten nicht das Vertrauen wegnehmen. Aber die Realität ist, man weiß nie, mit wem man redet, wenn man sich dazu entscheidet, über seinen Krimskrams zu reden. Und es kann halt in falsche Hände geraten und das möchte man nicht. Und man möchte aus der Sicht einer depressiven Person vielleicht, der Selbstwert ist da wahrscheinlich auch nicht so ganz auf der Höhe. Man möchte keine Belastung für andere Leute sein. Man ja. möchte nicht so wirken, als würde man Aufmerksamkeit wollen. Man will einfach nicht negativ auffallen irgendwie. Was
übrigens, muss ich an der Stelle sagen, ein Resultat darüber ist, wie wir teilweise allgemein über Depressionen reden. Weil für mich als Psychologe, mich macht das wütend, wenn wir darüber reden, dass jemand sagt, ich will nicht so dastehen, als ob ich nur Aufmerksamkeit will. Weil ich glaube, das ist so ein Narrativ, dass wir auch die letzten 20, 25 Jahre, also ich gehe jetzt wieder in meine Jugend zurück, auch in den 90ern, war das so ganz klassisch. Ja, die so ein bisschen edgy und die so ein bisschen Depri und so ein bisschen, damals war das ja auch noch ein bisschen Emo, war noch meine Zeit. Weil die will Aufmerksamkeit oder der. Also wer sich so verhält, will immer Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das viele Generationen genau danach geschädigt hat, weil die jetzt sagen, ja, aber wenn ich das jetzt sage, dann denken die Leute, ich mache das nur wegen der Aufmerksamkeit. Und dann müssen wir einen anderen Umgang finden. Und ich finde auch jemand, ich meine, ich habe da selber, ne, ich kenne dieses Gefühl so, ich will jemandem nicht zur Last fallen, aber seriously, das ist kein zur Last fallen. Wenn man ein Problem hat, dann bitte sprich es an, weil gerade dann ist es vielleicht noch klein. Und auch zu dem, was du gesagt hast, finde ich auch wichtig, es gehört eine Vertrauensbasis dazu, sich zu öffnen. Und das ist vielleicht auch an alle nicht direkt Betroffenen mal eine Aussage. Be that person. Be that person, wo jemand hingehen kann und kann sagen, ich möchte mit dir über etwas reden. Sei ja. dieser Anker für andere. Und ganz ehrlich, eigentlich ist der Anspruch ziemlich gering, weil sei halt einfach kein Arschloch.
Ja,
hör dir an, was jemand zu sagen hat. Und that's it. Du musst ja nicht mal was dazu sagen. Sei einfach da und hab ein Ohr. Und das ist der niedrige Anspruch daran.
Ja, und wenn man dann vielleicht selbst mal eine Zeit hat als Ansprechpartner, wo man sagt, nee, das ist mir gerade zu viel, dann kann man das auch offen sagen und dann kann man auch sagen, ich höre dir wirklich gerne zu und ich mache das mit Liebe und ich möchte, dass es in der Zukunft auch so bleibt, dass du mir Dinge anvertraust, weil mir das wichtig ist. Aber gerade habe ich vielleicht aus dem und dem Grund nicht so den Kopf dafür. Mhm. Und wenn man dann ganz cool drauf ist und das gerne machen möchte, kann man dann vielleicht irgendwie eine andere Art Hilfsangebot raussuchen für diesen Menschen, dass der betroffene Mensch einfach nicht so dastehen gelassen wird. Das ist supreme dann, muss man nicht machen, aber es ist okay, wenn man Zuhörer ist, seine eigenen Grenzen, und ich kann das Wort Grenzen nicht mehr hören. Aber seine eigenen Grenzen, obviously freundlich in einem mit Mitgefühl und Empathie, dann aber auch durchzusetzen.
Ja, und für die andere Seite auch zu akzeptieren. Wenn jemand eine Grenze ja. setzt, ist das nie als Abwertung der anderen Person gemeint. Das geht selten gegen die andere Person im Sinne von, hier, ich will dir jetzt einfach einen Latz knallen, sondern in den meisten Fällen, wenn man das, wie du gesagt hast, offen und ehrlich und empathievoll kommuniziert, heißt es nur, sorry, das ist meine Grenze, und die einzige richtige Reaktion darauf ist, okay.
Weil das fällt mir noch manchmal ein bisschen schwer, aber das liegt ein bisschen an meiner Impulsivität.
Völlig in Ordnung. Das ist auch was sicherlich erstmal wehtut, wenn einem jemand irgendwie eine Grenze setzt.
Ja.
Aber das hat, wie gesagt, das ist ganz wichtig, es hat selten was mit der anderen Person zu tun, sondern mit der Person, die Grenze setzt, weil ihr wisst nicht, warum die Grenze da ist. Vielleicht. Grenzen verschieben sich auch manchmal tageweise, aber wenn euch jemand ehrlich genug sagt, du, das ist hier gerade einfach too much oder das möchte ich nicht, ist die einzige korrekte Reaktion zu sagen, okay, und dann kann man ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Also wenn es wirklich eine Sache ist, die relevant ist, weil man zum Beispiel auch im professionellen Kontext sagt, wir müssen da aber ran, auch zum Beispiel in der Therapie oder so, dann sollte jede gute Therapeutin sagen, okay, dann gehen wir da gerade nicht ran. Ich werde später nochmal nachfragen. Oder wir gucken uns das bei der nächsten Sitzung an. Aber ja. eine Grenze zu durchbrechen ist immer Gewalt. Deswegen.
Und als allerletzte Lösung, ich sag mal so, falls euer Leben am seidenen Faden hängt, meine Geschichte, meine Psychiatrie, Therapeuten, bei mir wird gemerkt, dass ich psychisch krank bin. Geschichte fängt damit an, dass ich in einer akuten suizidalen Krise einfach zur Polizei gegangen bin, mich dahingestellt habe und gesagt habe, so, ey, wenn ihr mir jetzt nicht helft, dann habt ihr hier ein Leben weniger in Frankfurt.
Krass, finde ich aber super mutig und willensstark von dir.
Ja, das hat eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ich habe davor mit Panik und Heulkrampf auf der Straße gesessen, aber es hat dann am Ende funktioniert. Und
super.
Die rufen dann zwar eure Eltern an, es wird vielleicht erstmal unangenehm, aber wenn ihr dann in einer suizidalen Krise steckt, werdet ihr mit dem RTW abgeholt, werdet in die Klinik gefahren, wo ihr erstmal Abstand von allem habt. Ja, Klinik ist nicht immer das Beste, aber für den Moment ist es das Beste.
Es ist halt erstmal ein Cut. Also wie du es gesagt hast, du bist erstmal raus. Und ganz oft sind es ja die Umstände, die da nicht gerade zur eigenen Heilung beitragen. Und ja, das kann auch mal ganz furchtbar nach hinten losgehen. In den meisten Fällen ist es vielleicht einfach nur nicht hilfreich. Aber ihr seid halt erstmal raus. Ihr habt Abstand. Ihr habt Abstand vielleicht zu Familie. Ihr habt Abstand zur Schule, zur Arbeit, vielleicht zu dysfunktionalen Freundschaften und man hat halt ein bisschen Zeit nachzudenken. Mhm. Und wie du ja gesagt hast, den Weg, den du gewählt hast, ist halt insofern auch clever, weil ja, du hast gesagt, die Eltern werden angerufen, aber so blöd wie es jetzt ist, wenn man jetzt zum Beispiel kein unterstützendes Elternhaus hat, weil es gibt ja Eltern, die dann sagen, ach jetzt hör doch mal auf und wir reden darüber nicht und das wegtun. Wenn ihr aber zu so einer Stelle wie der Polizei geht, dann habt ihr quasi die Öffentlichkeit eingeschaltet und dann können eure Eltern nicht mehr so einfach sagen, ja, ne, wir nehmen die jetzt mit nach Hause, sondern dann wird hoffentlich jeder gute Mensch der Polizei sagen, ah, wir holen jetzt mal den RTW und dann soll sie mal in die Klinik und dann werden da mal Fachleute drauf gucken. Und weil wenn alles okay ist, seid ihr am Abend wieder raus. Also wenn ihr dort seid und sagt, kleiner Witz am Rande, mir geht's gut, euch kann ja keiner festhalten gegen euren Willen. Es sei denn, ihr seid wirklich akut fremd oder selbstgefährdet und auch das wird ja vor Ort geprüft.
Man kommt dann da an, dann hat man vielleicht so eine Dreiviertelstunde Wartezeit, weil da ist immer irgendwie volles Haus. Es geht tatsächlich ziemlich vielen Menschen schlecht und auch ziemlich vielen Jugendlichen. Das kriegt man dann zu sehen. In der Psychiatrie. Das heißt, man ist schon mal nicht alleine. Dann gibt's erstmal ein Gespräch mit einem Psychiater meistens. Der schickt einen dann vielleicht, vielleicht auch nicht, auf eine geschlossene Station. Bei mir waren das dann 2 Nächte, die ich da war.
Und wie war das für dich?
Ich hatte das Konzept von der Klinik noch nicht ganz verstanden. Ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Stationen gibt mit unterschiedlichen therapeutischen Schwerpunkten. Und deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich einfach den ganzen Tag in einem Zimmer saß, das ich nicht verlassen durfte, wo 3 Kameras hingen. Es klingt alles ein bisschen schrecklich und ich erzähle das alles ein bisschen trocken und ich glaube, das ist nicht ganz förderlich, aber es war tatsächlich nicht so schlimm, wie es klingt. Es war, ich habe mich eigentlich tatsächlich sogar ziemlich wohl gefühlt.
Okay.
In den meisten Fällen sind auch PEDs da. Das ist die Abkürzung für Pflege- und Erziehungsdienst. Das sind im Prinzip die Pflegekräfte da, also auf Alt-Krankenschwestern. Wenn man die rauszieht, wenn man die gerade nicht so in einem Stressmoment erwischt, weil der Alltag da ist sehr stressig teilweise für die dort Arbeitenden, dann setzen sie sich auch gerne mal eine halbe Stunde mit dir hin und reden einfach mit dir drüber. Und am Ende ist es einfach so, wenn ihr da rausgeht, wenn ihr wenn ihr da entlassen werdet, ist es trotzdem so, dass ihr da bekannt seid. Ihr wart schon mal da. Leute kennen euer Gesicht. Ihr könnt da immer wieder hingehen. Ihr könnt, die haben vielleicht auch eure Eltern auf dem Schirm. Die gehen vielleicht nochmal anders mit euren Eltern um, erklären denen, yo, das und das und das funktioniert halt leider einfach nicht so. Und für meine Mutter war das auch ein Schlag ins Gesicht, weil die wusste davor von gar nichts. Also sie hat vorher schon ab und zu mal die Frage gestellt, sag mal, würdest du sagen, du bist depressiv? Und ich war so, nein. Und innerlich war ich so, doch. Aber da war es dann halt so, auf einmal ist das Kind suizidal. Aber wir rutschen hier komplett wieder ab. Also tendenziell, jeder, dem ihr euch öffnet, wird euch irgendwie helfen können. Ob das jetzt Lehrer sind, die können Dinge in die Wege leiten. Ob das Sozialarbeiter sind, die können Dinge in die Wege leiten. Ihr könnt zum Jugendamt gehen. Ihr könnt
auch den direkten Weg zum Therapeuten, zur Therapeutin wählen. Ab 15, glaube ich, ist es so, dass wir auch keine Einwilligung mehr von euren Eltern benötigen. Das heißt, da könnt ihr euch völlig selbstständig melden.
Das funktioniert auch. Man kann eben erstmal vielleicht über Freunde und Bekannte gehen. Vielleicht habt ihr irgendwie Patentante, Patenonkel, Patenmensch, der euch da irgendwie aus der Situation ein bisschen helfen kann.
Gibt auch noch ganz klassisch, gibt's, wenn ihr da eher der Typ für seid, die Telefonnummern, ich glaube Nummer gegen Kummer.
116111, weiß ich auswendig, wie oft ich da angerufen habe.
Genau, es gibt die Telefonseelsorge, ich glaube die Deutsche Depressionshilfe hat eine eigene Nummer, werden wir euch bestimmt alles in die Captions und in die Beschreibung schreiben.
Es gibt auch Krisenchat, das ist auch cool, das ist dann über WhatsApp.
Für die nicht so gern telefonieren, fühle ich.
Ist auch ziemlich cool, hat mir auch schon echt oft geholfen.
Also eigentlich an der Menge der Sachen, die wir euch gerade so aufgezählt haben, es gibt wirklich eine Menge Angebote, man muss halt halt tatsächlich wissen, dass es sie gibt und eventuell eine Nummer irgendwo haben. Und das ist ja, was Kai ja schon so gut erwähnt hat. Seid vielleicht einfach die Person, selbst wenn ihr selbst nicht betroffen seid. Es ist total geil, wenn ihr vielleicht einer Freundin oder einem Freund oder einem Menschen sagen könnt, ey, guck mal, ich habe hier eine Nummer abgespeichert, die könnte dir helfen. Also es reicht auch schon allein das. Und damit könnt ihr, glaube ich, echt einen Unterschied machen für manche Menschen.
Und als selbst betroffener Mensch würde ich immer raten, macht den Schritt und öffnet euch irgendwem. Scheißegal. Von da an kann es eigentlich nur besser werden. Wirklich. Ich habe gerade irgendwie Jugendamt im Kopf. Wenn ihr zum Jugendamt geht und sagt, mir geht es nicht gut, dann ist das Jugendamt verpflichtet, das wenigstens irgendwie mal zu überprüfen, warum das so sein könnte. Und dann passiert schon was und dann passiert halt was so. Dann sitzt ihr nicht in eurer Miserie, sondern es geht dann weiter. Vielleicht nicht unbedingt direkt besser, aber es geht auf jeden Fall weiter.
Und das ist, glaube ich, cool, weil ich glaube, in der Depression hat man oft das Gefühl, dass alles stillsteht und dass es sich nie verändern wird. Und ich glaube, wenn man einmal irgendwie einen besseren Tag in der Depression hat, wo man was tun kann, wie Kaya gesagt hat, sagt es jemanden, weil dann bewegen sich Dinge wieder. Dinge setzen sich in Kraft. Vielleicht nicht immer in die richtige Richtung, aber es bewegt sich überhaupt erstmal.
Und man lernt ja auch aus allem. Auch wenn mal was schief läuft, lernt man dann raus.
Und ihr seid aus dem Stillstand raus.
Und vielleicht nehmt ihr dann ja auch irgendwann mal einen Podcast auf und könnt dann erzählen, yo, ich habe das und das gemacht, weil Kaya mir dazu geraten hat, war voll scheiße, mach das nicht, aber ich habe einen anderen Vorschlag.
Ja, auch gut. Wir haben es schon oft gesagt, eine psychische Erkrankung ist keine Persönlichkeit. Also auch wenn zwei Menschen an Depressionen erkrankt sind, sind das zwei komplett unterschiedliche Bilder und zwei unterschiedliche Menschen. Wenn ihr 100 Menschen mit Depressionen habt, sind es auch 100 individuelle Depressionen. Klar gibt es Gemeinsamkeiten, sonst würden wir ja keine Forschung betreiben können, aber jeder sitzt da individuell drin und jede Persönlichkeit sitzt da individuell in der Erkrankung. Super, wir hoffen, wir konnten euch heute ein paar coole Sachen erzählen und freuen uns darauf, euch in der nächsten Folge zu sehen. Und von mir gibt's auf jeden Fall schon mal ein Tschüss.
Es kommt noch eine Folge mit uns beiden zusammen, glaube ich.
Wuhu!
Wird witzig. Ich verabschiede mich auch. Ich hoffe, man konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, der Podcast war spannend. Gebt uns 5 Sterne, so wie Hobbylos.
Mindestens.
Ja, mindestens. Wir wollen am Ende irgendwann toppen wir Hobbylos.
Sehr gut.
Glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber irgendwann vielleicht dream in meinen big. Träumen.
Wollte ich gerade sagen, dream big.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sucht euch Hilfe. Seid die Hilfe. Bye, bye.